von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute geht's um eine Liebeserklärung. Und zwar eine Liebeserklärung an den ältesten Radmarathon der Welt. Paris, Brest, Paris. Wer mal kurz auf die Karte guckt, sieht, dass Paris nur 4 Stunden von Deutschland entfernt ist mit dem Auto. Brest hingegen ganz weit weg am französischen Atlantik. Nils Rode hat 360 Hügel bis Paris geschrieben. 1200 Kilometer in 78 Stunden. Mit sehr kurzen Verschnaufpausen, ein bisschen schlafen. Und Nils, ich muss erstmal sagen, Glückwunsch, dass du diese Tour überhaupt geschafft hast. Ich find's Wahnsinn, dass du dieses tolle Buch geschrieben hast. Und ich kenne von mir selbst Gewalttouren. Und dass ich die irgendwie brauche, immer wieder, auch in höherem Alter. Also wir sind beide über 50. Und ich frage mich immer, warum mache ich das überhaupt? Hast du für dich eine Antwort?
Erstmal Dankeschön. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist sicherlich die Herausforderung, die ich ab und zu immer gerne wieder eingehe oder suche und die ich auf dem Rad immer wieder auch finden kann. Und wenn man die dann schafft, dann ist das was Schönes. Dann bringt man ein schönes Gefühl mit nach Hause oder eine Geschichte mit nach Hause oder eben, wenn man so lange fährt, natürlich auch ein paar mehr Geschichten.
Mhm. Wie war's, als du im Ziel warst? Und du beschreibst am Ende auch diese Leere, die ich auch kenne.
Erstmal war es dunkel. Es war mitten genau. In der Nacht. Es war wenig los. Wir wollten duschen. Wir wollten unsere Ersatzsachen, die man am Start deponieren durfte, haben. Und dann hat man uns gesagt, die sind da, wo ihr die deponiert habt. Das war ungefähr 3 Kilometer entfernt. Also wieder raus aufs Fahrrad, durch den dunklen Park und die Klamotten holen, um dann in so einem Duschcontainer zu verschwinden. Und dann haben wir erstmal gegessen und ein Bier getrunken.
Mhm, mh. Ja, Bier spielt auch eine Rolle in dem Buch, habe ich gesehen. Es gab so einen Schweden, der auf so einer Pause dann unbedingt ein echtes Bier brauchte. Und ich, der schon seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr trinkt, denke so, das ist doch krank, oder nicht?
Naja gut, ich denke, jeder ist da in einer Extremsituation. Ne? Jeder lernt sich nochmal neu kennen mit allem, was dazugehört. Und so ein kühles Bier ist natürlich schon was Schönes. Aber klar, ich meine, Alkohol geht in den Kopf und halte ich jetzt auch nicht für so eine super Idee, weil man ist ja im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Also die Straßen sind ja nicht abgesperrt für Paris, nee, genau. Paris, sondern nur ausgeschildert. Und aber nun gut, wenn der Durst so groß war. Und ich denke, er wird es auch ziemlich schnell wieder ausgeschwitzt haben.
Oder ausgekotzt, man weiß es nicht, ne?
Ja.
Was aus ihm geworden ist, dem armen Schweden. Erzähl uns trotzdem nochmal, als du ankamst, wie war es für dich, wie ging es dir, wie war dein Hintern, deine Füße, deine Finger, deine Hände, wie ist das nach 78 Stunden auf dem Sattel?
Naja, also die Schmerzen gehören natürlich dazu, da muss man ja gar nicht drum rumreden.
Genau. Und
natürlich ist das der Rücken, natürlich ist das der Hintern mit allem, was dazugehört. Das Schlimmste bei mir waren allerdings tatsächlich die Finger. Ich hatte an jeder Hand 5 Brühwürstchen hängen, weil diese Finger komplett eingeschlafen waren. Und zwar, das fing, weiß ich nicht, vielleicht so bei Kilometer 600, 700 an, wurde immer schlimmer.
Das ist erst die Hälfte, um das kurz zu sagen.
Ja, und das war dann halt tatsächlich so, dass ich am Ende eigentlich kaum noch die Gangschaltung betätigen konnte, sodass ich dann die letzten Hügel in meinem Stehen gefahren bin, weil dann kann ich ja einen Gang dicker fahren. Und diese Hände, boah, ja. Das war im August und es ist ungelogen, Weihnachten war es wieder okay. So lange hat das gedauert.
Weil die wahrscheinlich über wirklich einen zu langen Zeitraum nicht vernünftig durchblutet wurden.
Ne? Ja, natürlich, da haben viele mit Probleme mit den Füßen, mit den Händen. Klar, die Nervenkanäle, auf die drückt das da drauf. Und ich habe das zum ersten Mal gehabt bei so einer Tour. Ich hatte es bei anderen Touren so extrem auch nie wieder und davor auch kannte ich es gar nicht. Insofern war das total überraschend für mich, weil klar, ich habe auch gedacht, dass der Rücken und der Nacken, ne, es gibt hier so Leute, die hängen sich dann so eine 1,5 Liter PET-Flasche unter das Kinn, damit das Kinn nicht mehr aufs Brustbein schlägt, weil die Nackenmuskulatur vollkommen im Eimer ist. Damit hatte ich aber gar keine Probleme.
Erzähl uns ein bisschen über die Historie von Paris, Brest, Paris, denn es ist mittlerweile ein Amateurrennen, wo nach Qualifikationen und so aber im Grunde jeder teilnehmen kann. Das hat aber eine lange, traditionsreiche Geschichte. Erzähl mal.
Ja, genau. Das ist eigentlich, das ist das älteste Radrennen oder die Radfernfahrt ist es ja. Es ist ja kein Rennen mehr, aber es ist die älteste Radsportveranstaltung, die noch ausgefahren wird. Und zwar 1891 hat das angefangen. Damit ist das älter als die Tour de France. Ist anfangs irgendwie alle 10 Jahre mal gefahren worden, dann in öfteren Abständen. Und 1951 sind dann die Profis und die Amateure ausgestiegen, sag ich mal, weil das einfach zu anstrengend war, weil man einfach irgendwo anders schneller Geld verdienen konnte. Und dann sind da ein paar nette Menschen auf die Idee gekommen, das aber am Leben zu halten, als eben als Fernfahrt, als Radfernfahrt für jedermann. Das findet halt alle 4 Jahre statt auf dieser Strecke. Mhm. Wunderbarer Abstand, so wie Olympische Spiele, so wie Fußball-Weltmeisterschaften. Mhm. Der Mythos kann ein bisschen wachsen in der Zeit und das ist kein inflationäres Event, sondern das ist etwas ganz Besonderes, wo die Menschen aus der ganzen Welt hinkommen und davon träumen, einmal eben Paris-Brest-Paris zu fahren.
Und die tragen dann auch gerne ihre Nationaltrikots. Also es waren irgendwie dann doch sehr, sehr viele Deutsche am Start. Hatten die dann alle ihr Deutschland-Trikot an oder wie stelle ich mir das vor?
Naja, also du kannst, du hast die Wahl. Du kannst im Deutschland-Trikot fahren. Du kannst aber auch diese nationalen Verbände geben so Sondertrikots raus zu jedem Paris-Brest-Paris, also alle 4 Jahre ein neues Trikot. Oder du darfst in deinen Vereinstrikots fahren oder in anderen, ich sag mal, Finisher-Trikots von großen Radsportveranstaltungen, von Brevets. Was man da halt nicht so gerne hat, sind diese Profi-Radsport-Trikots mit Werbung.
Ist sogar verboten, ne?
Ja, laut Reglement ist das verboten. Das wird jetzt nicht kontrolliert, aber du siehst praktisch diese Radtrikots auch nicht im Fahrerfeld. Das ist eine Veranstaltung weg von jeglichem Kommerz und einfach nur Sport in seiner Urform, sag ich mal. Randonneure, so nennen sich ja die Menschen, die das fahren, die helfen sich unterwegs und die quatschen miteinander und die leiden miteinander und die essen miteinander und die feiern miteinander. Und das natürlich mit den Menschen am Rand, weil ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Die Franzosen haben natürlich diese Tour de France, die gibt's ja auch, und ohne Zweifel. Aber dieses Paris-Brest-Paris, das lieben die auch, ja, extrem. Mhm. Und das ist ein Volksfest, links und rechts an der Straße. Und genau über diese Ereignisse am Straßenrand, über das Schöne, darüber wollte ich halt dieses Buch schreiben. Und deshalb geht's da auch immer wieder um die Menschen, die einem helfen, die einem Mut machen, die musizieren für einen, die tanzen da. Natürlich, die haben riesige Kantinen aufgebaut. So alle 80 bis 100 Kilometer sind ja da Verpflegungsstände, Kontrollstationen. Da kann man Essen und Trinken kaufen, da wird einem geholfen. Und das ist einfach Wahnsinn. Da ist die halbe Bretagne und die halbe Normandie auf der Straße.
Mhm. Ja, ich bin übrigens auch gerade in Frankreich, in Südfrankreich. Und das Erstaunliche ist, was hier am Wochenende auf den Straßen los ist. An Radfahrern. Das ist ja eine völlig andere Kultur als bei uns. Also in Kiel sehe ich nie Radfahrvereine mal irgendwie über eine Landstraße fahren. Und hier begegnen die dir überall. Und ich finde das ganz faszinierend, wie diese Radsportnation Frankreich das auslebt. Wie hast du das erlebt?
Ja, so ähnlich. Wobei ich glaube, dass die Belgier noch mehr Fahrrad fahren.
Ja, das stimmt.
Und die Franzosen, die gucken gerne und helfen sich auch. Im internationalen Radsport sind die Franzosen ja gerade auch nicht oder schon länger ja keine dominierende Nation mehr. Die träumen ja immer wieder von einem Champion. Aber auch bei uns gibt's ja mittlerweile wahnsinnig viele Radsport-Treffs, Radsport-Communities, die sich treffen und uns gemeinsam fahren. Das ist schon eine Boom-Sportart. Und dieses Rennradfahren ist natürlich einfach eine tolle Sache, weil man diesen Fahrtwind hat und weil man eben vorankommt, sag ich mal. Ne? Der Horizont wird größer und zwar relativ einfach. Und auch in unserem hohen Alter können wir da ja noch gewisse Trainingserfolge erzielen im Ausdauerbereich. Das ist ja auch ganz schön.
Mhm. Jetzt heißt dein Buch 360 Hügel bis Paris. Hast du sie gezählt?
Ich habe sie nicht gezählt, nein. Aber das heißt so, dass es diese 360 sind und das glaube ich auch, weil das ist eine Strecke, die kommt jetzt nicht von der landschaftlichen Schönheit. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Es geht eben nur rauf und runter. Naja, es geht zum Meer, das ist was, ne? Aber wenn du am Meer bist, musst du auch wieder umdrehen. Dann hast du normalerweise da ja immer Wind. Es ist auch nicht unbedingt ein schön Wetterloch. Nee. Also Regen kann man schon dabei haben in der Bretagne, in der Normandie. Bei uns war es sehr heiß in dem Jahr, es war also richtig heiß, aber das Charakteristische sind eben diese Hügel. Das ist eigentlich immer eine Straße, die geradeaus geht und du siehst am Horizont schon den nächsten kleineren Anstieg. Keine einzige Serpentine, kein einziger Berg, nur Hügel und am Ende 12.000 Höhenmeter auf 1200 Kilometer.
Ja, das ist schon amtlich. Ne?
Das ist amtlich.
Es waren 6.500 Starterinnen und Starter unterwegs. Und davon ist aber nur ungefähr 2/3 angekommen.
Ja, und ungefähr 20% sind ausgestiegen.
Okay.
Ja, das halte ich aber bei so einer Veranstaltung.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde
Dimension, genau, finde ich das auch gut. Naja, der Veranstalter hat ja vorgegeben, dass du in dem Jahr, wo du Paris-Brest-Paris fahren möchtest, musst du auch einen 200er, einen 300er, einen 400er und einen 600 Kilometer Brevet gefahren sein. Das ist natürlich eine ganz pfiffige Idee, weil so wird ja verhindert, dass jemand da an den Start geht, der erst zum dritten Mal auf dem Rennrad sitzt.
Ja. Genau.
Insofern sind da schon Leute am Start, die natürlich schon viel Rad gefahren sind. Aber trotzdem, auf 1200 Kilometer kann so viel passieren, dass natürlich auch der ein oder andere aussteigt. Ne?
Ja, vor allem, du hast ja auch die Nachtstunden. Ne? Das sind ja, auch wenn es im Sommer eine kürzere Nacht ist, und dennoch hast du viele Nachtstunden, wo du nicht gut siehst, die Straßen sind nicht ideal. Du hast ja auch Straßenverkehr. Wie gefährlich oder wie unberechenbar war das für dich?
Naja, also die Nacht, wir sind die erste Nacht durchgefahren, weil man hat ja 90 Stunden Zeit insgesamt, also das ist das Zeitlimit, was jeder hat. Und wenn man sich das ein bisschen durchrechnet, dann merkt man, dass es, du kannst nicht abends nach dem Heute-Journal ins Bett gehen, morgens um 8 Uhr aufstehen und sagen, jetzt gehe ich ein bisschen Fahrrad fahren und dann schaffst du das. Nein, dann schaffst du es nicht. Du musst eigentlich Nachtstunden oder eine Nacht durchfahren. Wir sind die erste Nacht durchgefahren. Also wir sind abends gestartet und dann direkt in die Nacht rein. Das fand ich eigentlich eine gute Lösung, weil du in der ersten Nacht natürlich noch viele Gruppen hast. Nicht, dass du da jetzt, ich bin kein Freund, mich in irgendwelche Leute reinzuhängen, die ich nicht kenne, aber du hast die Lichter vor dir. Ja. Und du hast diese ganz vielen Rücklichter bis zum Horizont und das ist eine Orientierungshilfe. Und die anderen Nächte haben wir dann geschlafen, also natürlich jetzt nicht lange, 4-5 Stunden so. Andere aber wiederum fahren lieber in der Nacht, weil es am Tag so heiß war und haben lieber Pause im Schatten gemacht dann.
Ja, interessant. Und wie würdest du es beim nächsten Mal machen?
Ich glaube, ich würde es genauso wieder machen. Wobei ich schon mit dem Gedanken liebäugel, einmal so am hinteren Zeitlimit zu fahren, weil ich glaube, dass da die Geschichten noch viel, viel intensiver sind, die man erleben kann. Aber ansonsten fand ich, wir waren gut vorbereitet. Wir sind das ganz klug angegangen. Man darf da nicht überzocken, man darf sich nicht überschätzen, obwohl man natürlich unruhig ist, weil natürlich ständig im Hinterkopf immer diese Zeit runterläuft.
Ja, total. Ne? Absolut. Du hast das mit deinem Freund Stefan zusammen gemacht.
Genau.
Seid ihr dann die ganze Zeit zusammengeblieben bis zum Ende oder habt ihr euch mal verloren oder wie lief das dann?
Nee, wir sind eigentlich zusammengeblieben. Stefan ist ja jünger als ich, deutlich jünger als ich. Der ist natürlich stärker, wenn es berghoch geht oder die Hügel rauf geht. Aber wir sind uns nie voneinander weggefahren, weil ich das auch ganz angenehm finde. Oder wir beide eigentlich zu zweit nachts, wenn da einer mal einen Platten hat oder wenn da einer mal wirklich einen richtigen Hänger hat. Und wenn der eine nur Hunger hat und der andere Rücken, dann ist das zu zweit einfacher durchzustehen, weil der eine muss es ja sagen. Und dann, wenn der zweite dabei ist, dann schämt man sich vielleicht ein bisschen und drückt dann doch noch ein bisschen die Zähne zusammen.
Wie oft habt ihr trainiert, beziehungsweise wie habt ihr vorher trainiert? Also was muss man sich antun, um diese Tour zu schaffen?
Naja, also wir sind eine einzige Nacht zusammen mal gefahren, um das mal auszuprobieren, bei so einem 400 Brevet in den Niederlanden. So schön ist das gar nicht nachts auf dem Rennrad. Ne? Und wir sind halt mehr tagsüber gefahren. Wir sind vielleicht zusammen so 5000 Kilometer gefahren und jeder für sich dann nochmal so, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 in der Vorbereitung. Das, glaube ich, braucht man auch, wobei ich jetzt nicht derjenige bin, der da immer auf dem Rennrad unterwegs ist, sondern ich fahre viel mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad irgendwo durch die Stadt oder am Rhein entlang. Und das sind für mich auch Kilometer, die da auch für sowas am Ende wertvoll sein können.
Machst du dann so Privatfahrten jetzt, also du wohnst in Köln am Rhein entlang, mit dem Rad oder hast du dafür wieder ein anderes Rad?
Naja, ich sag ja so, man kann nicht zu viele Räder haben. Ne? Man kann nur zu wenig Keller haben. Und insofern habe ich natürlich auch ein paar mehr Fahrräder. Ne?
Da ja, hat man das ist mir eigentlich klar. Ich frage, ob es vielleicht auch wichtig ist, dass dein Körper sich genau an die Ergonomie dieses einen Fahrrads gewöhnt, auf dem du dann für mindestens 78 Stunden sitzen wirst.
Ja, ja, klar. Also auf dem Fahrrad, auf dem man dann fährt, sollte man schon, ich sag mal, 50 bis 100 Kilometer sitzen können, ohne sich zu bewegen erstmal. Mhm. Also ohne irgendwie sich durchstrecken zu müssen oder was weiß ich nicht. Sondern die Sitzposition, die muss natürlich stimmen. Und dann, das ist natürlich dann das Rennrad, was man dann in solchen Wettkämpfen fährt oder in solchen Rennen fährt oder Veranstaltungen fährt, die eben so lange dauern. Ich habe ja früher Triathlon-Sport gemacht und
genau, du hast den Ironman auf Hawaii mitgemacht.
Ja, das aber schon.
Also du kommst nicht aus dem Nichts.
Das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Und dennoch. Aber da ist die Sitzposition natürlich auch elementar wichtig.
Ja. Ne? Du bist Fernsehjournalist beim WDR in Köln. Und wie geht dein Umfeld mit dir um? Und wie empfindest du das? Also empfindest du das als Unterstützung oder doch kommst du dir doch so ein bisschen wie ein Paradiesvogel vor?
Nein, ich bin kein Paradiesvogel, das glaube ich nicht. Also klar denken manche wahrscheinlich, oh mein Gott, fährt der viel Rad und die anderen sagen, boah, wie schafft er das, so viel Rad zu fahren? Ich sitze immer nur im Büro. Da sitze ich ja auch viel. Aber ich baue es halt ein und organisiere das drumrum. Und natürlich, wenn die Familie da nicht mitmachen würde, wäre es natürlich, würde es nicht gehen. Ne? Vollkommen klar.
Also du hast nicht das Gefühl, dass du so ein bisschen in so eine Ecke gedrängt wirst, so als der komische andere.
Nee, das glaube ich nicht.
Interessant, weil ich habe das, eindeutig.
Naja, Radfahren kann ja eigentlich auch jeder.
Das stimmt, das stimmt. Beschreib uns, wie du dann das Buch geschrieben hast, weil ich weiß von mir, dass ich auf den großen Touren auf jeden Fall abends immer anhalten muss. Und natürlich tue ich das auch, weil ich nicht mehr kann. Im Gegensatz zu dir paddel ich eben nicht nachts durch, sondern ich freue mich auch auf den Abend, wo ich dann den Tag zusammenfassen kann und Geschichten festhalten kann. Wie hast du das gemacht und wie hast du dir das alles gemerkt? Oder kommt das dann beim Schreiben dann doch alles wieder hoch?
Ja, das kommt beim Schreiben schon zum Teil wieder hoch. Dann gibt es ja auch Fotos, die man macht, die einem natürlich auch gewisse Erinnerungen dann nochmal ins Leben zurückbringen. Und andere Momente, die so intensiv sind, die nimmt man dann auch mit und die behält man auch. Und dann ist dieses Buch ist ja so angelegt, dass es jetzt nicht nur über Paris-Brest-Paris geht, sondern es ist ja mal ein Wechsel zwischen Paris-Brest-Paris, diesem Vorankommen und zu Geschichten, die ich sonst so beim Training oder beim Radfahren erlebt habe. Und diese Geschichten, die sind natürlich, ich würde sagen, zu 90% schon vorher entstanden. Und dann, als ich dann bei Paris-Brest-Paris war, wusste ich, die muss ich auch irgendwie in ein Buch alle zusammenpacken, mit Paris-Brest-Paris eben zusammen.
Wie schreibst du? Also nimmst du dich komplett raus, auch aus der Arbeit? Nimmst du dir, sagen wir mal, 3 Wochen Urlaub und schreibst das Ding runter oder schreibst du jeden Abend oder wie läuft das bei dir?
Nee, ich schreibe abends oder an freien Tagen, aber nicht am Stück über Wochen, das nicht. Nein.
Fällt es dir schwer oder leicht?
Ich denke, es fällt mir leicht, weil ich ja als Autor fürs Fernsehen eben auch meine Texte schreibe, die ich dann auch selber spreche. Ich finde, mit der Sprache kann man sehr viel erreichen. Wörter sind was Wunderbares und wenn man sie eben zusammensetzen darf und das dann Sinn macht, dann macht das irgendwann Freude und dann geht das auch leichter von der Hand. Also ich muss da nicht irgendwelche wahnsinnigen Gedankengänge erst formulieren, um dann daraus wieder was zu filtern oder sonstiges, sondern ich habe das Buch eigentlich, finde ich, so geschrieben, wie ich es vortragen würde,
Na,
also
sehr gut.
fürs gesprochene Wort eigentlich, wobei ich da schon auf kurze Sätze geachtet habe, um einfach Tempo auch reinzubringen und eben die Leute mitzunehmen. Und das fand ich eigentlich einen guten Weg, um es verständlich zu halten, weil das Problem ist natürlich immer, dass sich die meisten ja erstmal darunter gar nichts vorstellen können. Ne? Was macht der da eigentlich? Und das muss ja irgendwie fassbar bleiben, das muss erlebbar werden und ich denke, da ist die Sprache schon ganz wichtiger Faktor für.
Ich weiß von mir, dass ich fürs Fernsehen eigentlich immer auf die Bilder texte. Also ich schneide erst mit dem Cutter, so wie du wahrscheinlich auch. Und dann mache ich meinen Text. Ich schreibe parallel immer so ein bisschen, aber mache den eigentlich erst auf die Bilder fertig. Und das fällt mir total leicht. Wenn ich aber über meine Abenteuer schreibe, dann kommt das ja ohne Bilder beziehungsweise nur über die Bilder in meinem Kopf. Und ich finde das weitaus schwieriger und komplizierter. Und das geht hier nicht so.
Da doch, das würde ich vielleicht auch so sagen, ja, wobei ich fürs Fernsehen eben überwiegend im aktuellen Bereich arbeite, also sehr viel Politik und sehr viel Wirtschaft mache, wo jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht so unbedingt auf die Bilder getextet wird, weil die Bilder kennt man ja eigentlich, sondern da ist das Wort, halte ich dafür viel, viel wichtiger, wenn ich jetzt einen Kanzler sehe oder eine Kanzlerin sehe. Ich kann ja nicht sagen, das ist jetzt Herr Scholz. Das sieht ja jeder. Ja. Und insofern finde ich da schon wichtig, sich Gedanken zu machen jenseits des Bildes. Natürlich eben Wörter zu wählen, die wiederum andere Bilder projizieren oder aufmachen für den Zuschauer. Und ich glaube, so sollte es auch im Buch sein, dass eben die Menschen das lesen und dass dabei Kopfkino entsteht. Und bei Lesungen, wenn ich da Menschen sehe in der ersten Reihe, die mir praktisch vis-à-vis gegenüber sitzen und du merkst richtig, dass die mit den Tränen kämpfen, dass die an die Wand starren und vielleicht nochmal mitfahren. Es sind ja auch Leute in den Lesungen, die dann eben schon Paris-Brest-Paris gefahren sind. Und das ist schon schön und da merkt man schon, dass es irgendwie funktioniert mit der Sprache.
Du bist auf Lesereise? Ja, also du bist auch in wirklich in ganz Deutschland unterwegs, habe ich gesehen. Also Frankfurt, Freiburg, München, Magdeburg, wo du überall bist.
Genau.
Erlebst du genau das, dass die Leute wirklich ja mit dir abdriften, wenn du es vorliest?
Ja, würde ich schon
Ja,
sagen. Und
schön.
zwar ist das Publikum auch komplett gemischt, was ich auch gut finde. Also das sind jetzt nicht nur Radmarathonfahrer, um Gottes Willen. Das war in Magdeburg jetzt, das waren so 80, 100 Leute in einer alten Industriehalle. Durchschnittsalter würde ich sagen 50 bis 70. Und die waren begeistert. Und da war sicherlich keiner da im Raum, der sowas schon gefahren ist oder vielleicht ernsthaft überlegt, das zu fahren. Aber die waren glücklich und haben zugehört bis zum Schluss. Und es war teilweise mucksmäuschenstill. Und etwas Schöneres gibt es ja eigentlich nicht, als wenn du dein Wort vorträgst und die Leute hören zu und sind nicht
Ja,
gelangweilt.
genau. Und machst du es auch als Mischung zwischen Vorlesen und Geschichten erzählen?
Genau, ich lese vor, ich erzähle Geschichten, ich versuche das halt so auszuwählen, dass sich das ganze Event erstmal inhaltlich erschließt an den einzelnen Passagen, die ich vortrage. Und dann ist es mir natürlich immer total wichtig, Geschichten zu erzählen, die da bei Paris-Brest-Paris am Rand stattfinden, wie diese Claudine, die ich da getroffen habe, die steht da irgendwo am Feldweg und gibt Wasser die Tausenden von Radfahrern aus ihrem Kleinwagen heraus. Und freut sich wie Bolle und dann frage ich die, sag mal, seit wann stehst du hier? Und dann sagt die, naja, beim ersten Mal war mein Sohn 4 Jahre alt und da hatten wir eine Menge Spaß und ich komme dann wieder und sage ich, dann sagt sie, ja, mein Sohn ist jetzt 40 Jahre alt. Also seit 36 Jahren kommt diese Frau dahin, um irgendwelchen Radfahrern aus aller Welt Wasserkekse und Kaffee auszuschenken.
Ja.
Und das, finde ich, sind schon Geschichten, die man einfach weitererzählen muss, weil ohne diese Helfer ging es nicht am Rand, ne?
Ja, du bedankst dich am Ende auch explizit bei denen, weil es einfach nicht funktionieren würde, ne? Und das ist irgendwie
Nein.
total schön. Das zeigt ja auch diese Begeisterung der Franzosen für so ein Event, ne?
Genau, es sind ja ein paar tausend Helfer
Ja.
verteilt auf den einzelnen Stationen und das ist schon Wahnsinn. Also,
Ja. Was ist eigentlich aus dem indischen Fatbike-Fahrer geworden?
ja, das, wie gesagt, er wollte der erste Inder sein, der das schafft, mit dem Fatbike zu fahren. Ich glaube, er hat es geschafft, aber nicht im Zeitlimit.
Ah, okay.
Insofern, also er ist nicht, er hat es dann nicht geschafft, kann man sagen. Aber das ist ja auch irgendwie nicht verwunderlich, weil ich meine schon allein dieses Wummern der Räder und ich meine Rollwiderstand und alles, also das war schon, da hat sich wirklich jeder einen Kopf gepackt, der den gesehen hat, ne?
Ja, wenn du am 6. April deine Lesung in Köln hast, ist es für dich auch so, dass wenn du in deiner Heimatstadt eine Lesung hast, dass du dann schrecklich aufgeregt bist? Also aufgeregter als, sagen wir mal, in Nürnberg.
Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Das ist in meinem Turnverein, beim MTV Köln. Das ist so ein Breitensportverein. Hier der größte in Köln ist das. Und die machen da jetzt so, versuchen jetzt eben so Kultur ein bisschen im Vereinsleben zu integrieren. Offen für alle natürlich. Das mache ich gerne. Aber ich glaube nicht, dass ich da nervöser bin. Nervös war ich bei der ersten Lesung, weil ich wusste, die wird groß. Das war in einem Fahrradgeschäft in Erftstadt. Und da waren über 100 Menschen da. Und wenn man da noch so gar nicht weiß, was da
Ja.
passiert, das ist dann schon was anderes. Aber jetzt glaube ich, nein, nur weil das Köln ist, nein, nein.
Wirst du in, ich glaube, nur noch 2 Jahre sind es jetzt, ne? 2027 ist das nächste Paris, Brest, Paris.
Genau, ja.
Ja, wirst du da antreten?
Ja, ich denke schon. Also man weiß ja nie, was in seinem Leben in 2 Jahren gesundheitlich, beruflich oder privat passiert. Aber das ist eigentlich schon fest eingeplant, dass ich da gerne noch mal fahren möchte. Ja.
Ist es nicht irgendwann, wenn man sowas dann immer wieder macht, ja, oder wenn du das wieder machst, dann doch nur ein Aufwärmen von etwas, was man schon erlebt hat?
Ach, das weiß ich nicht. Aber bei Paris-Brest-Paris würde ich sagen. Nein, das ist so schön, das ist so intensiv und man sieht sich ja sowieso immer zweimal im Leben. Deshalb denke ich bei Paris-Brest-Paris nicht. Damals beim Triathlon war ich froh, als ich dann raus war, weil ich habe mir gedacht, den Zeitaufwand, den ich da investiere, warum jetzt nur, um eine halbe Stunde schneller oder langsamer zu sein? Aber genau das ist ja hier eben nicht das Ziel. Die Zeit ist nicht das Ziel,
Nee.
sondern das Erlebnis ist das Ziel. Und das finde ich schon sehr schön. Ich bin letztes Jahr in Schwedisch Lappland gefahren, 1200 Kilometer. Und das war gigantisch. Und das war, hatte mit Paris-Brest-Paris nur die Streckenlänge gemeinsam. Alles andere war anders, aber eben auch sehr, sehr, sehr schön. Und ich denke, dass das einfach dieses Erlebnis ist, wenn man 90 Stunden oder 80 Stunden gemeinsam unterwegs ist, hat diese Freiheit, kann sich diesen Freiraum auch nehmen, um sowas gemeinsam zu machen, dann ist das toll.
Nils, vielen Dank. Ich finde es Wahnsinn, dass du es gemacht hast, dass du es in 78 Stunden geschafft hast. Unglaublich. Also 12 Stunden unter dem Minimum.
78,5, genau.
Ach ja. Okay, wir müssen korrekt bleiben, ne?
Ja, steht ja im Buch drin.
Genau. Und wünsche dir viel Erfolg in 2 Jahren und ja, alles Gute auf dem Sattel.
Ja, danke schön.
Und natürlich könnt ihr 360 Hügel bis Paris als Buch gewinnen, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Bei welchem Ironman hat Nils Rode als junger Kerl teilgenommen? Schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Das Ganze gilt bis zur Veröffentlichung der nächsten Folge. Viel Glück!
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfiehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.